Ja, frohe Weihnachten. Ich bete noch, bevor es losgeht. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass du uns darin gute Nachricht gibst. Und ich bitte, dass du uns jetzt die Augen und die Ohren öffnest für diese gute Nachricht. Hilf uns zu verstehen, was du uns sagen möchtest, welche große Freude du uns zeigen möchtest. Amen. Ich lese vor aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ja, die vier Adventwochen sind vorüber. Und ich habe den Eindruck, dass der Weihnachtstrubel jedes Jahr früher beginnt. Schon im November sehen wir die Weihnachtsdekoration in den Straßen und in den Geschäften stimmt uns die Musik ein. Wir hören O Tannenbaum und Jingle Bells. Und dann bekommt man Weihnachtskarten mit Motiven wie diesem. Und das Schlüsselwort seht ihr da in der sechsten Zeile von oben, das Wort Bescherung. Also Geschenke geben und Geschenke bekommen. Und ihr kennt es sicher, kurz vor Weihnachten setzt dann die Zeit ein, wo die Fragen kommen. Was wünschst du dir? Was kann ich dir schenken? Was brauchst du? Und meistens denke ich mir dann in dem ganzen Trubel, eigentlich brauche ich nichts. Ich habe genug Zeug. Doch wenn man wirklich drüber nachdenkt, ist diese Frage, was brauchst du, eine sehr tiefgehende Frage. Habt ihr schon einmal in euch hineingehört und euch die Frage gestellt, was ihr wirklich braucht? Was brauchst du? Wir werden sehen, ob der Text, den wir uns heute ansehen, etwas mit dieser Frage zu tun hat, mit der Frage, was brauchst du? Wie immer gibt es drei Punkte, die häufig da sind, wissen schon, dass es das immer gibt. Wir werden uns zunächst ansehen, wer dieses Kind ist, das der Prophet Jesaja da ankündigt. Dann werden wir uns ansehen, warum dieses Kind gekommen ist. Und der dritte Punkt wird dann eher so zum Mitnehmen sein, zum Nachdenken. Wer ist dieses Kind? Dieses Kind, dieser Sohn, dieser neue Herrscher, wird vom Propheten Jesaja mehr als 700 Jahre vor der Geburt des Kindes angekündigt. Und er gibt noch einen weiteren Hinweis auf dieses Kind. In Kapitel 7, Vers 14 lesen wir, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Der Name dieses Kindes, das da geboren wird, dieser Name Immanuel gibt schon einen Hinweis, dass das kein gewöhnliches Kind ist, das da geboren wird. Der Name Immanuel bedeutet nämlich, Gott ist mit uns. Es ist also kein gewöhnlicher Herrscher, kein gewöhnlicher König, der da angekündigt wird, sondern ganz ein persönlicher, ein besonderer. Und von der Erfüllung dieser Ankündigung, von der Geburt dieses Kindes, lesen wir am Anfang mehrerer Evangelien, aber im Matthäus-Evangelium in Kapitel 1, in den Versen 19 bis 24 ist berichtet, dass, ihr kennt die Geschichte ja, Maria ist schwanger, sie ist nur verlobt mit Josef und nicht verheiratet und das Kind ist nicht von Josef. Das Kind hat der Heilige Geist im Leib von Maria geformt. Und Josef ist ein bisschen in Panik und möchte aber Maria nicht in Schande stürzen. Und da erscheint Josef ein Engel im Traum und er sagt ihm, er soll diesem Kind den Namen Jesus geben. Und dieser Name Jesus ist ein weiterer Hinweis darauf, wer dieses Kind ist. Denn der Name Jesus bedeutet, Gott rettet. Jesus ist also dieses Kind, das der Prophet Jesaja ankündigt. Und Jesaja gibt diesem neuen Herrscher Thron- oder Herrschaftstitel. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Starker Gott. Das Kind ist der starke Gott, ist Gott. Schauen wir wieder an den Anfang eines Evangeliums. Schauen wir ins Johannesevangelium. Peter hat ja schon einen kurzen Abschnitt daraus vorgelesen. Noch weiter davor, ganz am Anfang steht: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles wurde durch dieses Wort. Und in Vers 14 dann, wie Peter vorgelesen hat: Und das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes beschreibt hier, dass dieses Kind, dass Jesus Gott ist, der Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat. Jesus, Gottes Sohn, durch den alles geschaffen worden ist, alles, was du mit deinen Augen sehen kannst, was du mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst und alles, was du auch nicht mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst, alles wurde durch Gottes Sohn, durch Jesus geschaffen. Mit der Vorstellung, dass Jesus Gott sein soll, wird es jetzt aber schwierig für viele Menschen. Die meisten haben keinen Zweifel daran, dass dieser Jesus irgendwann in der Geschichte einmal gelebt hat. Und viele denken, er war halt ein weiser Mensch, ein Morallehrer, der Werte vermittelt hat, die allgemeingültig sind und die die Welt für uns alle zu einem besseren Platz machen würden, wenn wir uns dran halten würden, so wie er das gelehrt hat und wie er das auch selbst vorgelebt hat. Eben diese Sache mit der Nächstenliebe und noch Ärger mit der Feindesliebe. Doch dass Jesus Gott sein soll, das ist für viele Menschen einfach nicht zu glauben, das wird von ihnen abgelehnt. Und doch sagt die Bibel das. Aber was sagt dieser Jesus selbst? Was sagt er, wer er ist? Als die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus kommen, um zu fragen, wer er ist, ob er der ist, der vom Propheten Jesaja und auch von anderen Propheten angekündigt worden ist, nimmt Jesus das ganz selbstverständlich für sich in Anspruch. Und er antwortet den Jüngern: Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gehört und gesehen habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt, und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und tatsächlich hat Jesus all die Wunder getan, die der Prophet Jesaja angekündigt hat. Und das Unglaubliche ist, im Johannesevangelium schreibt Johannes, dass nicht einmal alle Daten von Jesus aufgeschrieben worden sind und dass es eben noch viel mehr zu berichten gäbe. Aber Jesus lässt auch mit seinen Aussagen über sich selbst keinen Zweifel daran, dass er Gott ist. In Johannes 10,30 sagt er: Ich und der Vater sind eins. Und in Johannes 14,9 sagt er: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und als Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern erscheint, also vor allem dem Thomas, da redet ihn Thomas an mit: Mein Herr und mein Gott. Und Jesus nimmt diese Anbetung widerspruchslos an. Er ist Herr und Gott, genauso wie Thomas das ganz richtig erkannt hat. Wenn wir also hören, was Jesus von sich sagt, dass er Gott Sohn ist und dass er Gott Vater in allem gleich ist, dann können wir nicht dabei bleiben zu sagen, er war ein guter Mensch oder er war ein Morallehrer. Denn das widerspricht der Selbstoffenbarung von Jesus, das widerspricht seiner Selbstbeschreibung. Entweder lügt Jesus oder er ist absolut wahnsinnig. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass er lügt oder dass er wahnsinnig ist. Denn alle seine Taten sind von Augen- und Ohrenzeugen aufgeschrieben. Und zwar zu einer Zeit, als es noch viele andere Zeugen gegeben hat, die widerlegen hätten können, was die da behaupten, wenn das nicht wahr gewesen wäre, wenn das nicht wahr wäre. Und die Lehre von Jesus gibt keinen Hinweis auf Wahnsinn, sondern sogar Menschen, die nicht an ihn glauben, die nicht glauben, dass er Gott ist, halten es für hochvernünftig und denken, dass das genau so ist, wie wir leben sollten. Jesus ist also das Kind, das der Prophet angekündigt hat. Er ist dieser Gott ist mit uns. Er ist der Gott rettet, der Dinge tut, die Menschen nicht möglich sind und der sagt, dass er Gott ist, Gottsohn, und er ist es auch. Aber warum kommt Gottsohn auf die Welt? Hier geben uns wieder die Herrschaftstitel in unserer Stelle einen Hinweis. Man nennt seinen Namen Fürst des Friedens. Fürst des Friedens. Welchen Frieden bringt dieser Herrscher? Die Bibel vermittelt uns ganz deutlich, dass es ein Problem in unserer Beziehung zu Gott gibt. Gott hat uns dazu geschaffen, in inniger Gemeinschaft mit ihm zu leben. Doch wir Menschen, wir wollen das nicht. Wir wollen Gott nicht gehorchen, wir wollen uns ihm nicht unterordnen, wir wollen ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben leben. Wir wollen nicht so leben, wie Gott das gedacht hat, nämlich, dass wir ihn genießen und ihn lieben. Und weil wir nicht so leben wollen, wie wir geschaffen worden sind oder wozu wir geschaffen worden sind, verfehlen wir das Ziel unserer Schöpfung. Wir verfehlen, wozu Gott uns gemacht hat. Und diese Zielverfehlung, die nennt die Bibel Sünde. Sünde bedeutet also, nicht das Leben zu führen, zu dem wir geschaffen worden sind. Gott nicht von ganzem Herzen, mit ganzem Denken und mit ganzem Sein zu lieben und auch unsere Menschen nicht so zu lieben wie uns selbst. Und so ist es doch auch, oder? Wenn wir ehrlich zu uns sind, dann kreisen unsere Gedanken ständig um uns selbst. Wir denken nur an unsere Bedürfnisse und wir denken nicht an unsere Mitmenschen und schon gar nicht an Gott und an das, was er möchte. Und so ein Leben hat natürlich Folgen. Vor einigen Wochen haben wir hier gehört, wie es einem Fisch geht, der nicht in dem Lebensraum leben kann, für den er geschaffen ist. Wenn man den Fisch aus dem Wasser nimmt, dann kommt er in einen unglaublichen Stress, weil er in Lebensgefahr ist. Er kann nicht mehr atmen. Er kann nicht mehr atmen und er kann nicht ruhig und zufrieden und glücklich leben, weil er nicht in dem Lebensraum lebt, zu dem er geschaffen worden ist. Wir sind dazu geschaffen worden, Gemeinschaft mit Gott zu haben, ihn zu lieben und ihn zu genießen. Und wenn wir ihm nicht die Rolle in unserem Leben geben, die er gedacht hat, zu der er uns geschaffen hat, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass es uns geht, wie es uns geht, dass wir leben wie Fische auf dem Trockenen, die ständig in einem Überlebenskampf sind. Wir fühlen uns gestresst, getrieben, rastlos und ruhelos und oft bedrückt oder sogar depressiv. Und egal, was wir erreichen, egal, was wir besitzen, es bleibt immer ein gewisses Gefühl der Leere, weil wir erkennen, dass das, was wir da bekommen haben, was wir erreicht haben, uns nicht die Erfüllung gibt, die Erfüllung, die wir uns davon erhofft haben. Tief in uns spüren wir, dass wir ein Problem mit Gott haben. Aber wir lassen den Gedanken nicht an die Oberfläche kommen. Wir lassen den Gedanken nicht voll in unser Bewusstsein kommen. Paulus beschreibt es im Brief an die Römer wie ein Verdrängungsprozess. Wir tun also alles, um eine bedrohliche Tatsache nicht voll in unser bewusstes Denken vordringen zu lassen. Diese Auswirkungen der Kluft zwischen uns Menschen und Gott, diese Feindschaft zwischen uns Menschen und Gott, sieht man in der Bibel ganz besonders deutlich, immer dann, wenn Menschen einen kurzen Blick auf Gott werfen haben dürfen. All diese Menschen sind beim Anblick von Gottes Herrlichkeit, von seiner Schönheit, von seiner Macht, von seiner Herrlichkeit, Heiligkeit zurückgewichen und haben sich sofort zu Boden geworfen, weil sie erkannt haben, wie unpassend sie sind in ihrer Sündhaftigkeit, in ihrem Menschsein für einen vollkommen guten und reinen und heiligen Gott. In der Bibel wird für Gott oft das Bild gebraucht, dass er Licht ist, dass es bei ihm keine Schattenseite gibt, keinen Wechsel von Licht zu Schatten. Oder dass seine Augen so rein sind, dass sie das Böse nicht ansehen können. Kein Wunder, dass die Menschen bei dem Anblick von dieser Reinheit und Herrlichkeit gewusst haben, okay, ich bin unpassend für diesen Gott und mein Platz ist, auf dem Bauch am Boden vor ihm zu liegen. Was uns von Gott trennt, ist unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Auflehnung gegen ihn. Und diese Kluft, die können wir nicht überwinden. Wir brauchen jemanden, der das für uns tut. Wir brauchen einen Retter, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen jemanden, der Frieden möglich macht, Frieden mit Gott. Und wie wir in dem einen Herrschaftstitel gesehen haben, in der Stelle, die wir uns heute ansehen, ist dieses Kind, dieser Sohn, Jesus, der Gott rettet, der Fürst des Friedens, der Frieden mit Gott bringt. Und wie tut er das? Jesus gibt seine göttliche Herrlichkeit auf. Und er wird als Kind, als Baby geboren in einem Stall. In einem Stall, in einem Futter, in einer Futterkrippe für Tiere. Aber damit nicht genug. Gott hat eine unglaublich radikale Lösung für das Problem mit unserer Schuld, mit der Sünde gefunden. Eine Lösung, die es möglich macht, dass gleichzeitig Gerechtigkeit geübt wird und sich Gottes Liebe und Barmherzigkeit vollkommen zeigen können. Gott kann, weil er vollkommen rein und heilig und gerecht ist, nicht einfach Schwamm drüber sagen. Er kann nicht sagen, okay, die Sünde ist vergessen, lassen wir das hinter uns. Es muss eine gerechte Konsequenz, eine gerechte Strafe für Sünde geben, für böse Taten. Doch wer trägt die Strafe? Wer bezahlt? Gott selbst bezahlt. Gottes Sohn nimmt die Gestalt in Gestalt von Jesus Christus unseren Platz ein und bringt unsere Sünde ans Kreuz. An seinem Körper trägt er sie ans Kreuz. Er, der selbst ein vollkommen sündenloses Leben geführt hat, der vollkommen schuldlos ist, der wird zur Sünde gemacht, zu unserer Sünde. Und Gottes Gericht, Gottes gesamter Zorn über unsere Sünde, über unsere Schuld wird über ihn ausgegossen. Wenn du deinen Blick auf das richtest, was es Gott gekostet hat, Frieden mit uns zu machen, dann erkennst du zwei Dinge. Du erkennst, wie groß das Problem mit unserer Sünde ist. Und du erkennst, wie groß Gottes Liebe ist. Das Problem mit unserer Sünde ist so groß, dass Gott selbst sterben hat müssen, um das Problem zu lösen. Unsere Liebe ist so groß, dass er es wirklich getan hat. Er hat es tatsächlich getan. Damit du sein Kind sein kannst, ist er als Kind gekommen. Er hat ein sündloses Leben geführt und war gehorsam bis zum Kreuz. Und dort hat er die Hölle getragen. Was ist die Hölle? Die Hölle ist Trennung von Gott. Das ist der Zustand des Getrenntseins von Gott. Und das hat Jesus am Kreuz erlebt. Ihr kennt den Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Ausdruck dieser Höllenqual, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil wir ja ständig eigentlich so leben. Wir wissen gar nicht, was er da verloren hat. Die ständige und innige Gemeinschaft und Beziehung zu Gott Vater und dem Heiligen Geist, die er immer gehabt hat. Er hat es gemacht, damit wir wieder Beziehung zu Gott haben können, damit wir nicht leben müssen wie Fische auf dem Trockenen, sondern damit wir das Leben führen können, zu dem wir geschaffen sind. Ein Leben, in dem wir Gott lieben können und ihn genießen können. Und damit kommen wir zurück zu der Frage vom Beginn der Predigt. Was brauchst du? Was brauchst du wirklich? Was du brauchst, ist Jesus Christus. Du brauchst Gottes Güte, die er dir in Christus Jesus gibt. Du bekommst nicht irgendeine abstrakte Form der Sündenvergebung. Was Gott dir schenkt, ist Vergebung deiner Schuld in Christus Jesus. Gott gibt sich dir selbst. Was du brauchst, ist Christus. Er ist der starke Gott, der Fürst des Friedens, der gekommen ist, um Frieden mit Gott zu machen. Bei ihm findest du Erfüllung, die Erfüllung, nach der du dich sehnst. Nicht nur Bedürfnisbefriedigung für einen kurzen Moment, sondern wirkliche Erfüllung. Aber er ist auch der wunderbare Ratgeber, wenn du nicht mehr weiter weißt. Und er macht es möglich, dass du lieber Vater zu Gott sagen kannst. Lieber Vater. Und er ist der vollkommene Vater. Er lenkt dein Leben so, dass alle Dinge dir zum Besten dienen müssen. Egal, ob es angenehme oder unangenehme Erfahrungen sind. Alle Dinge müssen dir zum Besten dienen, wenn du sein Kind bist. Und er verspricht dir auch, dass er dich versorgen wird mit allem, was du brauchst, wenn du in deinem Leben zuerst nach ihm trachtest. Wenn du dich bemühst, die Beziehung zu ihm zu leben, dann wird er dir all das geben, was du brauchst. Das heißt nicht Reichtum, aber das heißt Grundversorgung, Versorgungssicherheit und Erfüllung und Freude in allem, was dir in deinem Leben begegnet. Und wie kannst du sicher sein, dass Gott seine Versprechen, dass er diese Versprechen einhält? Wir haben gehört, was es Gott sich kosten hat lassen, damit du sein Kind sein kannst. Welche Versicherung brauchst du noch, wenn er sich vollkommen entleert, damit du eine Beziehung zu ihm haben kannst? Einen dritten Punkt habe ich angekündigt und den gibt es natürlich auch. Wie antwortest du nun auf das Kommen dieses Kindes? Wenn du ihn noch nicht kennst, dann solltest du dir die Frage stellen, was brauche ich wirklich in meinem Leben? Und dann solltest du dir weiter die Frage stellen, bin ich bereit, das Geschenk aufzumachen, auszupacken, das Gott mir hingelegt hat? Und wenn du ihn kennenlernen möchtest, wenn du eine Beziehung zu ihm haben möchtest, dann kannst du ihm das jetzt sagen. Du kannst es mit diesem Gebet tun. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du nach dem Gottesdienst oder an einem der kommenden Sonntage zu mir kommen oder zu den Menschen, die bei uns mit den Namensschildern sind, und sie werden dir weiterhelfen oder ich werde dir weiterhelfen und deine Fragen beantworten, wenn ich kann. Und wenn du ihn bereits kennst, dann freu dich. Freu dich über dieses Geschenk, das er dir bereitet hat. Und freu dich und erinnere dich nicht nur zu Weihnachten oder zu Ostern dran, sondern an jedem Tag in der Früh freu dich über das Geschenk, das du hast. Du hast die Zusage, Leben in Fülle zu haben und ein Leben in ewiger Beziehung zu Gott, in ewiger Beziehung zu Gott. Mach dir bewusst, was es Gott sich kosten hat lassen, um dir dieses Geschenk geben zu können. Und stell dir die Frage, was du brauchst. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, mein Herr und mein Gott, danke für Weihnachten, für dieses Fest des Lichts, zu dem wir uns daran erinnern, dass du das Licht bist, das auf die Erde gekommen ist. Danke für dieses Fest des Friedens und der Liebe, zu dem wir uns daran erinnern, dass du gekommen bist, um für uns Menschen Frieden zu machen, Frieden mit Gott und uns deine aufopfernde Liebe zu zeigen. Danke für das Fest der Freude, zu dem wir uns freuen über das Geschenk, das du uns gegeben hast, dich selbst, wodurch uns ein Leben in vollkommener Erfüllung möglich ist, das Leben, zu dem du uns eigentlich geschaffen hast. Amen.